Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, eigentlich müsste diese Sendung ja Plus 100 heißen, sage ich immer intern, weil so viele Geschichten gibt es zu erzählen über Beziehungen, über Freundschaft und Familie. Und heute hören Sie unter anderem die Geschichte von Ines Johnson Spain, die als schwarzes Kind weißer Eltern in der DDR aufgewachsen ist.
Für mich ist es eine alltägliche Tatsache gewesen, mit Blicken konfrontiert zu sein, die mir gesagt haben, du bist nicht willkommen, du bist nicht richtig, du bist anders, du bist etwas, was wir nicht zuordnen können und was wir auch nicht zuordnen wollen und du gehörst hier nicht hin.
Bei Ines geht es aber nicht nur um die Hautfarbe, es geht vielmehr auch um Identität und um, habe ich so den Eindruck gehabt, beim Gucken ihres Films, um kollektives Schweigen und natürlich um die Suche nach ihrem Vater. Und dieses Vaterthema passt irgendwie auch ganz gut zu meinem heutigen Plus 1. Heute ist nämlich meine Freundin Mareile Scheidemann mit dabei.
Hallo.
Genannt Miley.
Ja.
Willst du erstmal erklären, wie es zu deinem Spitznamen kam? Weil ich dachte ja immer, wegen Miley Cyrus.
Ja, das denken viele. Miley Cyrus ist ja so ein US-Popstar. Die habe ich selber erst kennengelernt, als ich 17 war in Amerika. Nee, das ist aber eine ganz einfache Kindheitssache. Also ich heiße ja Mareile und mein bester Freund im Kindergarten konnte das anscheinend nicht so gut aussprechen und hat dann irgendwie daraus Miley gemacht, wie auch immer er darauf gekommen ist. Aber das ist so hängen geblieben.
Ja. Und was viele nicht wissen, dass Miley Cyrus sich dann nach dir benannt hat später.
Genau.
Ja, so. Richtig. Wir haben letzte Woche auf dem See, am See verbracht, zwei schöne Tage, saßen auf dem Steg und haben abends ein Kartenspiel gespielt.
Ja, das hast du aus der Tasche gezogen.
Ja, das Spiel heißt Bin ich normal? Und ich habe es dabei und habe gedacht, zum Kennenlernen für die Hörerinnen und Hörer, für dich, werden wir mal eine Karte ziehen, damit wir uns ein bisschen kennenlernen.
Na,
es geht einfach, da ist ein Spruch drauf und dazu sagen wir.
Ach, ich darf ziehen?
Ja.
Okay.
Jetzt habe ich dir schon so eine hingehalten, weil ich weiß auch nicht was. Waren ja andersrum.
Oh, okay. Die Karte, da steht drauf, ich bin nur mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen, weil ich nichts Besseres abbekommen konnte.
Ja, und das Spiel funktioniert so, dass du jetzt dazu was sagen könntest. Trifft das auf dich zu? Trifft das nicht auf dich zu? Inwiefern?
Das trifft nicht auf mich zu, weil ich eine Partnerin habe, die ich für die allerbeste halte.
Das hast du schön gesagt, Miley. Ich bin sehr froh, dass du heute da bist.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe schon angekündigt, ich will mit dir über deinen Vater sprechen.
Mhm.
Und als wir letztens am See saßen, da wusste ich nicht so richtig, wie es anfangen sollte, weil dein Vater ja vor kurzem gestorben ist.
Ja.
Und da kann man natürlich, also ich finde es immer, Entschuldigung den Ausdruck, immer scheiße, wenn man dann sagt, herzliches Beileid, weil herzliches Beileid sagt irgendwie gar nichts. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich aber gemerkt, du kannst damit so richtig gut und offen umgehen irgendwie und so darüber reden, obwohl wir uns zum Beispiel gar nicht so oft sehen.
Mhm.
Wie kommt das?
Ich glaube, weil dieses Thema mit meinem Vater schon mich so lange begleitet. Also mein Vater ist demenzkrank gewesen und das hat schon vor 12 Jahren angefangen, da war ich gerade 17. Und das ist natürlich so ein Thema, was immer da war. Und er war dann sehr, sehr lange auch nur noch im Pflegeheim und war eigentlich so gesehen kein Teil mehr meines Lebens in dem Sinne, dass ich ihn irgendwie gesehen habe. Also ich habe ihn ab und zu besucht. Aber das Thema ist natürlich irgendwie immer da und ich habe dann auch natürlich darüber gesprochen, auch mit meiner Therapeutin und so, weil das natürlich was ist, was einen total beschäftigt.
Mhm.
Und dieser Tod ist jetzt kein Tod, der ganz plötzlich kam, obwohl es einen dann doch sehr trifft, wenn er kommt. Aber ich habe das Gefühl, der schwebt schon ganz lange mit. Und ich glaube, deshalb kann ich da jetzt auch drüber reden, weil mich das halt schon so lange beschäftigt.
Aber eigentlich kann man dann ja wirklich sagen, dass dein Vater abwesend war seit deinem Abi.
Genau, also er hat eigentlich gar nicht mehr mitbekommen, dass ich Abi gemacht habe. Ja.
Was sind denn so deine schönsten Erinnerungen an ihn?
Oh, viele. Also ich kann gar keine konkrete Situation nennen, aber mein Vater war für mich immer ein sehr, sehr lustiger Mensch. Also er hat einen sehr, sehr guten Humor gehabt, finde ich. Sehr viel Sprachwitz und Freude an Sprache. Und generell Freude am Leben. Also ich habe mit ihm in Berlin immer Ausflüge gemacht. Er hat uns immer überall hin mitgenommen. Und für mich war das, also ob das jetzt Oldtimer angucken war oder irgendwie ins Fez, also in dieses Freizeit-Ding da an der Wuhlheide. Also so, der war halt so, der wollte so viel entdecken und viel machen und hat so eine Lebensfreude immer gehabt, die mich sehr beeindruckt hat.
Und trotzdem ist es ja dann so, also ich habe so ähnliche Erfahrungen mit meiner Mutter gemacht, die lange an Krebs erkrankt war. Und dann geht man ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim und sitzt dann da und kann eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil man ja auch nicht so viel, also man erlebt einfach nichts mehr gemeinsam. Ne? Dein Vater konnte nichts mehr erleben außerhalb seines Zimmers und man sitzt dann da. Also wie war das so für dich?
Ganz schwierig. Also ich weiß gar, er hat halt lange nicht mehr gesprochen, also bestimmt jahrelang. Ich würde jetzt mal, es verschwimmt bei mir immer so ein bisschen, aber ich glaube, er hat schon so 7 Jahre oder so gar nicht mehr geredet. Und ich fühle mich dann, ich habe mich auch immer komisch gefühlt, mich da hinzusetzen und ihm Sachen aus meinem Leben zu erzählen, weil das so eine für mich absurde Situation war, dass mein Vater da liegt und eigentlich nur noch so eine Hülle ist. Und ich habe ihm ehrlich gesagt auch nie viel erzählt. Ich war irgendwie bei ihm. Aber ich bin dann auch immer schnell wieder gegangen, weil das für mich so unerträglich war.
Aber würdest du sagen, dass du trotzdem noch sowas wie eine Verbindung auch gespürt hast?
Ja, total. Und witzigerweise fällt mir auch immer wieder auf, wie viele Sachen ich mache, die er gemacht hat. Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich das Leben sehr gerne mag und auch gerne mal feier oder so. Mhm. Ich habe gerne Leute um mich rum. Ich habe den gleichen Job wie er. Also er war Journalist, ich bin jetzt auch Journalistin geworden und habe das erst später gemerkt, als ich schon längst diesen Beruf ausgeübt habe, dass es ja eigentlich der gleiche ist, den er auch hat. Und ich glaube, so trage ich ihn immer so ein bisschen bei mir und mache so Sachen, die er halt auch gemacht hat.
Er lebt so in dir weiter,
ja,
ne? Schon. Als
ja.
Stück. Und ich finde, jetzt merkt man auch, dass das Reden hilft, dass Reden dir hilft, dass du das sowieso sehr gut kannst, klar. Und wir werden nachher noch über das Tabuthema Sterben an sich sprechen und Tod. Und dass das vielleicht auch ein bisschen was Friedliches oder ein bisschen was Heilsames hat, vor dem man keine Angst haben muss. Die Corona-Auflagen sind gelockert. Halleluja, kann man sagen. Also Berlin zum Beispiel hat das Abstandsgebot gleich ganz gekippt und ich freue mich sehr darüber, muss ich sagen. Ich umarme ganz genüsslich wieder Menschen und das wirklich mit Freude. Wie ist es bei dir, Miley?
Ja, ich auch. Also ich muss zugeben, ich habe mich schon an die Regeln gehalten.
Ja.
Aber gerade bei dieser körperlichen Nähe zu Freunden, zu engen Freunden und so, da habe ich, also so eine Umarmung kann man einfach nicht ersetzen.
Aber was ist, wenn nicht? Also es gibt ja auch Leute, die weiterhin auf Abstand bleiben möchten. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Was dann?
Plus eins. Die Antwort.
Jede Woche beantworten uns verschiedene Experten und Expertinnen Fragen aus dem zwischenmenschlichen Bereich, wie es so schön heißt. Und heute steht uns Tilman Bem Rede und Antwort. Er ist Mediator, Coach und Konfliktberater. Hallo, Herr Bem.
Hallo.
Sind Sie Fraktion Umarmer oder winken Sie weiter aus der Ferne?
Ich bin der aus der Ferne winkt.
Ja, das habe ich schon gemerkt, als wir uns begrüßt haben.
Ja.
Ich fühle mich dann immer gleich abgelehnt. Ich weiß auch nicht, wieso. Mhm. Gestern war eine Freundin meiner Mutter bei mir zum Kuchenessen, eine ältere Dame. Wir haben uns sicher ein halbes Jahr, würde ich sagen, nicht gesehen. Und sie kam mit Handschuhen, mit Mundschutz an und hat natürlich auch auf 1,5 Meter Abstand gepocht. Ich fand es befremdlich. Ist es in Ordnung, wenn man aus Respekt vor dem Virus nach wie vor so agiert?
Ich finde ja. Ich finde, man muss sich selber für sich gucken, so was ist für mich wichtig. Und da so gucken, was ist mir wichtig, wer ist mir wichtig und das dann halt gegenüber dem anderen vertreten.
Das heißt, ich war ihr nicht wichtig.
Nee, man kann es ja andersrum sehen. Doch, also man kann ja auch sagen, du bist mir wichtig und ich möchte dich nicht anstecken.
Mhm.
Ne? Also einfach aus dem anderen Punkt heraus. Ne? Also wir können uns ja auch Zuneigung anders zeigen als Überhand geben oder Umarmung.
Also trotzdem ist es befremdlich,
ja.
Oder? Ist es in Ordnung, wenn man da so ein komisches, ungutes Gefühl hat? Und wenn ja, wann geht es weg?
Also ich fand es jetzt gerade eben auch befremdlich, wie wir uns begrüßt haben. Ne? Also normalerweise stürze ich auf die Leute zu, reichen die Hand, hallo, Tag und wir machen das jetzt so auf Abstand. Das ist befremdlich, bleibt befremdlich, wir sind was anderes gewohnt.
Mhm. Ich frage mal aus der anderen Perspektive, also aus der Anti-Umarmer-Perspektive, wenn sich alles um uns rum entspannt, ich mich aber nicht. Wie verhalte ich mich, wenn mein Umfeld lockerer ist, als mir lieb ist? Also wenn alle auf mich zustürmen, wenn Miley jetzt auf mich zustimmt, wenn du mich jetzt abknutscht, ja, und ich sage aber nee, wie verhalte ich mich?
Den Leuten das sagen. Also wichtig ist irgendwie so ein bisschen Transparenz zeigen, dass ich das nicht mag. Also gestern ist mir wieder passiert, stürzte jemand auf mich zu und da habe ich dann wirklich gesagt, stopp. Ne, es wird keine Hand gegeben, machen wir nicht. Und ich zeige es dann auch. Ne? Also ich habe auch schon Menschen gezeigt, stopp und vielleicht noch einen Schritt zurück. Das ist nicht, also mache ich im beruflichen Alltag, also jetzt unter Freunden würde ich jetzt nicht so sein und sagen, stopp, Schritt zurück irgendwie, ne? Macht es natürlich auch der Ton, wie sage ich mit jemandem, ne? Und wenn man sich trifft, ist es vielleicht auch gut, es vorher zu klären. Wie gehst du damit um? Mhm. Ne? Und dann halt zu gucken, so, passt es überhaupt, dass wir uns treffen jetzt?
Also auf so einer Metaebene ist das ja so ein bisschen Abgrenzung anderen gegenüber. Mhm. Und das ist ja immer ein schweres Thema. Also für mich ist das ein schweres Thema. Ich tue mich da, also nicht, dass ich jetzt übergriffig bin, aber wenn sich jemand mir gegenüber abgrenzt, bin ich erstmal so.
Und sagt, stopp, wie war denn die Reaktion, nachdem sie das Stopp?
Ja. Also ich meine, wenn sie uns so die Hand hinhalten und sagen, Stopp!
Also, das hängt wirklich davon ab, in welchem Bereich sie das machen. Das war im beruflichen Alltag. Und da gibt es ganz viele, die dann sagten so, ah ja, stimmt, ja, nee, klar, wir müssen Abstand halten. Weil das bei vielen nicht so drin ist. Also mir ist jetzt in der Krise aufgefallen, dass wir doch sehr viel enger zusammenstehen als 1,5 Meter. Mhm. Und viele so im Alltag das vergessen. Ne? Und die meisten fanden es hilfreich. Es geht selten, dass mal einer sagt, was denn, hast du Schiss irgendwie? Ne? Die meisten sagen, ah, stimmt, ja, stimmt, wir gehen mal einen Schritt weiter zurück. Mhm. Und mit Freunden, da war es eigentlich nie Diskussion. Und vielleicht habe ich mich auch nur mit Freunden getroffen, wo es keine Diskussion ist. Das war klar, wir gehen spazieren, aber mit 2 Meter Abstand. Mhm. Was? Und das muss ich wirklich sagen, ja, es ist befremdlich. Ja, wenn man mit guten Freunden und hallo, so da hinten so fast, ne, so gefühlt. Irgendwie spazieren geht, aber es geht auch.
Mhm. Ja. In Deutschland schüttelt man ja eigentlich traditionell gerne Hände. Mhm. Und wird einem der Handschlag verweigert, dann ist es ja eigentlich so ein Affront. Mhm. Ja, also Frau Merkel kann da auch ein Lied von singen. Wie ist es denn heute? Also muss man seinem Gegenüber jetzt nie wieder die Hand geben? Oder wird das mal irgendwann wieder normal werden? Was ist denn Ihre Prophezeiung?
Ich denke mal, es wird wieder normal anders. Weiß ich, ist schlecht abschätzbar. Mhm. Dennoch würde ich immer sagen, den Leuten, wenn ich jetzt keine Hand gebe, den Leuten zu erklären, in Ruhe zu erklären, du, ich mach das nicht, weil ich habe Sorge darum, mich anzustecken oder vielleicht auch, dass ich dich anstecke. Mhm. Ne? Manche merken ja gar nicht, dass sie den Virus haben. Ne? Und einfach aus Sorge um uns alle möchte ich gerade darauf verzichten. Das hat aber nichts mit unserem Verhältnis zu tun zueinander.
Ich bin jetzt mal fies und übertreibe. Also ich finde ja Menschen, die wegen ihres Abstandsbedürfnisses zum Beispiel einen runden Geburtstag vom besten Freund absagen, die sind übertrieben ängstliche Spielverderber. Also jetzt übertrieben gesprochen, ja. Wie gehen beide Seiten am besten damit um?
Also die eine Seite, die die Party absagt, einfach gut erklären, den eigenen Standpunkt darstellen, wieso ich das mache. Auch wieder Schutz, mein Schutz. Aber wenn ich eine, weiß ich, 50 Jahre werde, große Party mache, ich schütze auch die anderen. Mhm. Da braucht nur einer da drin sein, der ein Virus hat. So, dem das zu erklären. Und der andere, der kann ja auch schon mal äußern, dass er das traurig findet. Also was schwer wird, wenn einer sagt, du bist jetzt ein Schisser und bla bla. Gut, dann muss man das so stehen lassen. Aber was man schon auch äußern kann, dass ich es traurig finde, ich würde gerne den Geburtstag feiern, ne, mit dir.
Also ich nehme mit, Kommunikation ist wie bei allem im Leben eigentlich immer das A und O. Ja, jetzt muss man auch kommunizieren. Bevor man kommuniziert, muss man erstmal sagen, Hände schütteln oder nicht, umarmen oder nicht. Ist Abstand gleich Anstand?
Ist Abstand gleich Anstand? Ach so, Abstand gleich Anstand. Ja, vielleicht. Doch, könnte man so sagen, ja.
Sonja überdenkt ihr Verhalten.
Ich überdenke mein Verhalten nochmal. Ich hatte ja eine gute Erziehung. Vielleicht kommt es auch nochmal wieder hoch. Die Antwort war das von Mediator, Coach und Konfliktberater Tilman Bem. Vielen Dank,
gerne,
dass Sie da waren. Und nächste Woche gibt es wieder eine Antwort auf eine andere Frage, dann natürlich auf eine andere zwischenmenschliche Frage. Und wenn Ihnen eine solche unter den Fingernägeln brennt, dann schreiben Sie uns eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Mein +1 auf der Gästeliste meines Herzens heute ist meine Freundin Miley. Du hast schon erzählt, dein Vater war lange krank, also Demenz. Und er ist, das weiß ich einfach auch, weil du es mir schon vorher erzählt hast, eigentlich schon oft vorher fast gestorben, aber so nur so fast. Ne? Wie war das dann, als du dann davon erfahren hast, als er tatsächlich gestorben ist? Das war ja schon so eine absurde Situation, oder?
Meinst du der Moment, wo mir gesagt wurde, dass er gestorben ist?
Ja.
Also ich wusste dieses Mal schon seit so 2 Tagen, dass es wieder schlechter geht, aber ich wollte dieses Mal das nicht so richtig glauben, dass er jetzt stirbt, weil ich das schon oft gehört habe oder es also gesagt wurde, das geht jetzt dem Ende entgegen und dann hat er irgendwie immer wieder die Kurve bekommen. Mhm. Und dieses Mal war ich dann so ein bisschen, ja, ich habe keine Kraft, das jetzt alles nochmal durchzustehen und dann wollte ich ihn eigentlich nur besuchen und meine Mutter ist zum Glück auch mitgekommen, obwohl meine Eltern getrennt waren, aber meine Mutter ist dann mitgekommen, um ihn zu besuchen und dann kam eine Pflegerin aus dem Heim gerade raus und hat zu uns gesagt, mein herzliches Beileid. Und da war mir dann klar, dass er gestorben ist, aber diese Art und Weise war so ein bisschen absurd, wie in so einem schlechten Film.
Weil sie dachte, ihr wusstet es schon?
Genau, sie dachte, wir wussten das schon und wir wollten ihn eigentlich nur besuchen. Mhm. Und im Nachhinein finde ich es aber gar nicht so schlimm, weil ich sonst, also wie wäre diese Autofahrt gewesen, ja, wenn du weißt, du fährst jetzt zu deinem toten Vater und der liegt da schon. Mhm. Also es war im Endeffekt so, dass er 1,5 Stunden vorher gestorben ist und ich ihn auch noch sehen konnte, was für mich auch gut war, um wirklich zu sehen, dass er tot ist.
Sonst hattest du was Irreales.
Ja, genau. Ja, aber die Art und Weise, wie ich es erfahren habe, war dann schon ein bisschen komisch. Mhm.
Es ist ja normal, dass Eltern vor einem sterben, ne? Und wir hatten ja beide die Chance, uns zu verabschieden. Also du von deinem Vater, du warst halt schon immer noch da. Du hast, also es ist jetzt nicht so ein Herzinfarkt von heute auf morgen weg, ne? Meine Mutter hatte halt Krebs. Da wussten wir auch über Jahre, okay, das geht dem Ende entgegen. Man kann sich irgendwie darauf einstellen. Denkst du, das macht es irgendwie wie leichter? Also sich dann so von jemandem verabschieden zu können über längere Zeit, was ja auch ein Leidensprozess ist, als wenn jemand dann einfach umfällt oder einschläft oder einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr da ist?
Ich glaube schon. Also man sagt ja so, einfach umzufallen ist der schönste Tod, den man sich wünschen kann, ja, für den, der stirbt, aber nicht für die Angehörigen, weil das für die natürlich so ein Schock und so ein einschneidendes Ding ist. Und bei einer langen Krankheit ist es, glaube ich, genau andersrum. Da ist es blöd oder natürlich tragisch für den, der die Krankheit hat. Mhm. Aber für mich war es schon leichter, wenn man das so sagen kann, zu wissen, irgendwann passiert es, auch wenn man das immer nicht so richtig glauben will, aber so eine Zeit zu haben, sich darauf einzustellen, das war schon ganz wichtig und gut für mich.
Und wie war das denn, dein Vater dann noch so zu sehen?
Schlimm.
Ja?
Ganz schlimm, weil er halt so ein lebensfroher Mensch immer für mich war. Und dann liegt da so jemand, den du eigentlich gar nicht kennst. Also als ich so 18 war, da hat eine Ärztin, die ihn behandelt hat, mal zu mir gesagt, du siehst deinen Vater sterben, obwohl er noch nicht tot ist. Und das fand ich völlig gemein von ihr. Dass sie, also ich dachte, wie kann sie sowas zu mir sagen? Aber sie hatte schon recht, weil eigentlich mein Vater, so wie ich ihn kenne, schon seit 10 Jahren nicht mehr da ist. Mhm. Und diese Person, die da lag, ist schon noch irgendwie mein Vater, aber ganz anders.
Mhm. Ich frage deshalb so blöd, weil ich hatte so eine krasse voyeuristische Haltung dann auf einmal, als meine Mutter dann, also die ist neben uns dann eingeschlafen und wir konnten uns alle verabschieden. Das hatte was total Friedliches auch und danach ging es aber so, der Körper verändert sich natürlich sehr, sehr schnell, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen und ich habe dann das so irgendwie aus so einer neugierigen Position heraus beobachtet, wie sich der Körper verändert, wenn so Totenflecken auftreten und so, was ja total absurd ist. Und ich habe mich fast so ein bisschen geschämt dafür, aber weil man das ja nicht so oft sieht. Das ist ja, du bist auch nicht oft bei einer Geburt dabei und genauso selten bist du dabei, wenn jemand stirbt irgendwie. Hast du danach aber, als dann dein Vater gestorben war, weil es ja auch so ein langer Prozess war und ihn so lange begleitet hast, sowas wie Erleichterung gespürt, so eine Erlösung, die es ja für ihn vielleicht auch war?
Ja, das ist interessant, weil viele Leute zu mir jetzt sagen, das ist eine Erleichterung oder eine Erlösung. Und für mich hat es sich jetzt die Tage überhaupt nicht so angefühlt, weil ich einfach meinen Vater verloren habe. Und das ist für mich traurig und schwer. Ich weiß aber auch, dass er gelitten hat und dass das wahrscheinlich für ihn das Beste ist. Aber was ist gut daran zu sterben? Also es ist quasi eine schlimme Situation so oder so. Ja, Erlösung finde ich immer so schwierig. Also ich glaube, das kommt noch mit der Zeit und ich glaube, so dieser Vater, um den man sich Sorgen machen muss und so, der verschwindet jetzt langsam und jetzt kommt er wieder lebendig zurück. Mhm. Das ist so das Schöne und vielleicht ist das dann die Erleichterung, aber es ist jetzt nicht so, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist oder so.
Ich finde immer nach dem Tod von nahen Angehörigen ist es irgendwie so, dass das Zeitgefühl so ganz komisch ist. Also für einen selbst bleibt die Zeit stehen, während die für die anderen, für die Außenstehenden, die vielleicht nicht so eng verwandt, bekannt sind, die Zeit einfach so schnell weitergeht und so rennt. Wie gehst denn du damit um?
Also ich hatte auch noch irgendwie, ich bin auch immer so, ich denke dann immer, ja, ich gehe arbeiten, ich kriege das schon hin und habe dann aber auch schnell gemerkt, das ist einfach nicht, ich kann es einfach gerade nicht. Ich bin so mit dem Kopf woanders und dann kommt noch diese absurde Planung der Beerdigung dazu, die ich völlig unterschätzt habe.
Über die sprechen wir nachher auch noch, weil ich finde das auch wirklich, wirklich absurd.
Ja, und deshalb war ich eh so, also dann hast du irgendwie, musst diesen Tod verarbeiten und musst dann noch 1000 Sachen erledigen und da habe ich dann einfach versucht, mir so viel freizunehmen, wie es geht und war bei der Familie und mit Freunden und meiner Freundin und ja, habe einfach versucht, das so von Tag zu Tag zu nehmen. Aber ich finde es auch völlig okay. Also es haben dann auch Leute zu mir gesagt, ja, jetzt erzähle ich dir hier von meinen kleinen Problemen und du hast gerade jemanden verloren. Ich finde das völlig okay, weil jeder lebt doch sein Leben und ich interessiere mich doch immer noch dafür, was andere gerade durchmachen oder so. Ich finde immer nicht, dass man das so vergleichen kann oder muss. Also jeder soll da offen sein und mir erzählen, was er erzählen will.
Hallo, ich bin die Mandy, wohne mit meiner Familie in dem schönen, idyllischen Leipzig-Mölkau und vom Beruf her bin ich Friseurin. Seit 2 Jahren haben wir nun einen kleinen Sohn, der möchte lieber draußen spielen und aktiv sich bewegen. Und da haben wir dann uns entschlossen, dass wir uns einen Kleingarten anschaffen und sind auch seit dem 1.3. wirklich jeden Tag im Garten. Mein Mann, seine Firma, beziehungsweise dort, wo er angestellt ist, die ist leider in Insolvenz gegangen. Und ich bin ja im Februar fertig gewesen mit meiner Elternzeit. Leider kam dann Corona dazwischen, sodass mein Berufsneustart dann sozusagen erst im Mai erfolgte, wo dann Friseurgeschäfte wieder offen hatten. Und dadurch habe ich natürlich noch nicht den vollen Urlaubsanspruch. Und von daher wird es wohl darauf hinauslaufen, dass dieses Jahr mal kein Urlaub im Ausland oder irgendwo außerhalb halt unserer Komfortzone besteht, sondern einfach wirklich nur im Garten sich das konzentriert und mir dann halt lieber ein paar Ausflüge machen.
Diese Sendung heute widme ich allen Vätern. Haben Sie schon gemerkt, es geht um das Thema Väter im weitesten Sinne jetzt auch. Also es geht um die lebendigen, um die toten Väter, auch um die abwesenden Väter. Denn auch in der Geschichte der Woche geht es um einen Vater, beziehungsweise eigentlich geht es um eine Tochter auf der Suche. Aber es geht auch um Identität, es geht um Wurzeln, ums Anderssein und es geht vor allen Dingen ums Werden. Es ist die Geschichte von Regisseurin Inés Johnson-Spain. Stellen Sie sich vor, Sie haben weiße Eltern, einen weißen Bruder. Sie haben aber selbst eine dunkle Hautfarbe. Und Ihnen wird erzählt, das ist reiner Zufall. Hallo Inés.
Hallo, hi.
Du hast einen Dokumentarfilm gemacht, deswegen habe ich auch gesagt, es geht ums Werden. Becoming Black heißt der, also schwarz werden. Und das ist ein Film über deine Familiengeschichte. Du bist quasi mit dem Glauben aufgewachsen, weiß zu sein? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Oder was bedeutet für dich persönlich dieser Titel Becoming Black?
Als kleines Kind macht man sich natürlich erstmal überhaupt keine Gedanken darüber, ob man schwarz, weiß oder sonst irgendwas ist, weil es ja Kategorien sind, die erst viel später an einen hereingetragen werden. Und insofern bin ich erstmal einfach nur aufgewachsen. Es gab ganz am Anfang auch noch eine Situation, die dann später eben auch eine Rolle gespielt hat bei meiner ganzen Suche, dass ich in der ersten Zeit nicht bei meiner Familie war. Das heißt, ich war im Heim und bin dann zu meinen Eltern gekommen, meiner Mutter Sigrid und meinem Vater Armin, und hatte einen 3 oder 2,5 Jahre älteren Bruder, Michael. Ja, bin so ganz normal, würde ich mal sagen, erstmal aufgewachsen und habe natürlich mir erstmal keine Fragen gestellt. Also ganz lange habe ich ganz sicher auch gar nicht reflektiert, dass ich eine andere Hautfarbe habe, sondern das ist eben von außen an mich herangetragen worden und dadurch entstehen dann eben die Fragen. In dem Moment, wo das Außen einen damit konfrontiert, dass man nicht dazugehört, dass man anders ist, entsteht ein Konflikt. Und das ist eigentlich in dem Zusammenhang der Beginn der Geschichte oder der Beginn des Problems, wenn man es so nennen will.
Das kommt manchmal vor, haben deine Eltern dir gesagt, dass 2 weiße Eltern ein schwarzes Kind kriegen. Wie lange hast du dich mit dieser Antwort zufrieden gegeben?
Das ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer zu sagen. in Zahlen auszudrücken oder so, wann, was, welche Entscheidung oder welche Bewusstwerdung stattgefunden hat. Aber ganz sicher war ein großer Bruch in der Geschichte, als ich eingeschult wurde, weil dadurch eben andere Kinder auf mich reagiert haben und gesagt haben, du siehst anders aus, wie siehst du aus und warum siehst du so aus und so weiter. Mhm. Und dadurch ist in mir eben erstmal so eine Art von Problem entstanden und sind Fragen entstanden und das Gefühl, nicht dazu zu gehören und so weiter und so fort. Mhm. Und insofern habe ich dann angefangen zu fragen, auch meine Eltern zu fragen. Ich habe dann auch angefangen, mit meinem Bruder darüber zu reden.
Dein Bruder, das fand ich so schön im Film, weil dein Bruder kam dann eines Tages mit so einem Biologiebuch nach Hause und hat gesagt, da steht drin, guck mal, aber zwei weiße Kühe können ein schwarzes Kalb kriegen. Das ist Mendelsche Gesetz oder genau. So, ne? Ich war ein Bio-Niku.
Ja. Das war genau so, dass er eines Tages aus der Schule gekommen ist und sein erstes Biologiebuch bekommen hatte und in dem Umschlag von diesem Biobuch standen die Mendelschen Gesetze erklärt. Mhm. Ja, und dann hat er mir das gezeigt und das war wie so ein Comic erklärt, weiße Kühe, ich weiß nicht, ich kenne mich immer mit den weiblichen und männlichen Begriffen von Kühen nicht so gut aus. Ich sage dann immer einfach nur zwei Kühe. Jedenfalls gab es eben auch die Möglichkeit, dass zwei weiße Kühe ein schwarzes Kalb kriegen können. Das war für uns in dem Moment die mögliche Erklärung, warum ich anders aussehe. Also die Antwort auf die große Frage, warum habe ich ein anderes Äußeres als alle anderen Kinder in meinem Umfeld, alle in meiner Familie und so weiter und so fort. Und das war erstmal natürlich auch eine Erleichterung, weil wir dann gedacht haben, okay, unsere Eltern haben es halt nicht gewusst, dass da irgendwann mal früher ein schwarzer Einfluss gewesen sein muss und haben das so erstmal stehen lassen, wobei ich im Nachhinein eigentlich sagen muss, auf einer Gefühlsebene oder auf einer intuitiven Ebene habe ich schon gespürt, dass das nicht wirklich die Wahrheit sein kann. War aber selber auch so drauf, dass ich das auch so stehen lassen wollte. Also ich war froh, eine Antwort zu finden, mit der alle leben können.
Und deine Eltern haben auch nie das Gespräch gesucht, dir das erklären zu wollen, oder?
Nee, sie haben tatsächlich darüber nicht gesprochen.
Kannst du dir irgendwie erklären, warum?
Also jetzt, aus der heutigen Perspektive kann ich es mir schon erklären. Insofern, dass, was heißt erklären? Ich kann es zurückverfolgen, wie es dazu gekommen sein kann. Und das war ja auch ein großes Anliegen von dem Film, dass ich versucht habe rauszukriegen, wie kann es sein, dass ganz normale Eltern, nette Menschen, also so eine merkwürdige Geschichte kreieren. Und habe mir deshalb natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wie es zustande kommen konnte, einmal aus einer persönlichen Sicht und dann eben auch aus einer gesellschaftlichen Sicht, was dabei noch eine Rolle gespielt haben könnte. Und insofern ist das, glaube ich, schon eine ziemlich komplexe Geschichte. Der Anfang war ganz sicher, dass es um einen Ehebruch ging und dass der schmerzhaft war und dass Armin, mein, ich nenne ihn mal Kindheitsvater, dass es schwierig war, das für ihn zu konfrontieren. Und ich weiß nicht wirklich, was die Position meiner Mutter dabei war. Die ist schon gestorben, als ich 20 Jahre alt war. Insofern konnte ich ganz viele Fragen nicht stellen und kann mir da viele Dinge auch nur erklären. Also selber zusammenreimen, beziehungsweise die Fragen stellen, die ich im Film gestellt habe. Und insofern war es eben ganz sicher erstmal ein Versuch, einer schmerzhaften Situation aus dem Wege zu gehen. Und irgendwann, denke ich, hat sich das verselbstständigt. Und dazu hat das Ganze aber eben in einer Gesellschaft stattgefunden, die es so einer Form von Tabu auch sehr leicht gemacht hat.
Wir reden über die 60er, 70er Jahre in der DDR.
Genau.
Inwiefern wurde das, die Situation leicht gemacht, hört sich komisch an, aber inwiefern hat der Rassismus eine Rolle gespielt in der DDR in den 60er, 70er Jahren?
Also, wo fange ich da an?
Ja, weil zum Beispiel im Film wird auch erklärt, dass dein leiblicher Vater, also dein Vater, dein biologischer Vater an der Hochschule in Bernau als Student ankam und mit vielen anderen afrikanischen Studenten, deine Mutter hat da gearbeitet zu der Zeit an der Hochschule und dass dann auf einmal Wachschutz mit Hunden abbestellt wurde. Mhm. Und da fragst du ja auch, wer wurde denn vor wem was beschützt, warum die Hunde zum Beispiel?
Ja. Ja, das ist natürlich ein riesiges Thema. Ich kann jetzt einerseits darüber reden, inwiefern sich dieser systemische Rassismus in dieser persönlichen Geschichte wiedergespiegelt hat. Und für mich hat das eben bedeutet, dass ich immer wieder mit der Situation konfrontiert war, dass mich die Leute einerseits mit Blicken abgelehnt haben und auf der anderen Seite ich aber nie darauf angesprochen wurde, dass ich irgendwie anders aussehe. Mhm. Also die einzigen, die irgendwie dazu ein natürliches Verhältnis hatten oder ein spontanes Verhältnis, waren Kinder, die halt gefragt haben oder die mit Ausgrenzung reagiert haben und gesagt haben, du bist das und das und mich beschimpft haben oder und so weiter und so fort. Diesen Umstand, also dass es dieses Schweigen nicht nur innerhalb der Familie gab, sondern eben auch bei Leuten, die eben nicht mit einem Ehebruch konfrontiert waren, sondern die mich einfach nur kennengelernt haben. Das war etwas, was ich ganz lange überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Und dadurch bin ich dann irgendwann zu so einer Auseinandersetzung mit Rassismus gekommen in der DDR und habe mich selber da auch nochmal neu positionieren müssen und rausfinden müssen, was hat es bedeutet, in der DDR schwarz zu sein und was mag es bedeutet haben für einen afrikanischen Studenten oder Studentin, die aus einem afrikanischen Land in die DDR kommt und dann genauso mit allen möglichen Formen von Ablehnung und von Rassismus konfrontiert ist und habe festgestellt, dass das eben sehr tief verwurzelt ist. Mhm. Und das Verrückte war ja in der DDR, dass die DDR von sich behauptet hat, ein anti-imperialistischer und eben auch antirassistischer Staat zu sein. Also für mich ist es eine alltägliche Tatsache gewesen, mit Blicken konfrontiert zu sein, die mir gesagt haben, du bist nicht willkommen, du bist nicht richtig, du bist anders, du bist etwas, was wir nicht zuordnen können und was wir auch nicht zuordnen wollen und du gehörst hier nicht hin.
Sehr eindrücklich fand ich, als das im Film geschildert wurde, dass du zum Beispiel im Ferienlager einen Rollkragenpullover getragen hast im Sommer, dass dir der Schweiß den Rücken runtergelaufen ist, weil du gesagt hast, du möchtest jetzt, dass deine Haut nicht noch dunkler wird. Mhm. Das schnürt einem ja dann die Kehle zu als Zuschauer, wenn man sich so ein Mädchen vorstellt im Ferienlager, was sich totschwitzt. Mhm. Oder auch eine andere Szene, dass entfernte Bekannte von deinen Eltern zum Essen eingeladen waren. Du und dein Bruder wart schon im Bett, irgendwie um 19 Uhr. Der Besuch hat sich gewundert, warum die Kinder schon so früh schlafen. Ja, die schlafen. Deine Eltern haben hier nochmal kurz die Tür aufgemacht. Hier schlafen die Kinder. Und sich die Frau dann später gefragt hat, kann das sein, dass die Tochter eine dunkle Hautfarbe hat? Mhm. Aber dass das so einfach so im Raum schwebt.
Ja, das Verrückte ist halt, dass das ist eine sehr nette Frau, die Freundin meiner Eltern, die selber auch erst vor ein paar Jahren festgestellt hat, dass sie bis dahin tatsächlich nie gefragt hat, warum ich so aussehe. Und das sind halt so Sachen, also da clasht halt dieses auf der einen Seite nicht sehen wollen und auf der anderen Seite das so einfach so zu akzeptieren und zu glauben, es gibt halt irgendwie so eine ungeschriebene Norm, die aber in keiner Weise in Frage zu stellen. Das sind so Sachen gewesen, die mich immer wieder so ein bisschen fassungslos gemacht haben, wo ich versucht habe rauszufinden, wo sind die Ursachen dafür. Und es gibt eben eine ganz klare Kontinuität, die von dem unbearbeiteten Kolonialismus, der auch bis heute ja auch in Deutschland nicht bearbeitet ist, über den Nationalsozialismus bis in die beiden Deutschlands geführt hat, also sowohl in der BRD als auch in der DDR. Und das hat sich eben in solchen Dingen geäußert. Und das war eben auch das Faszinierende für mich, diesen Film zu machen und den auch so zu machen, wie ich ihn gemacht habe, weil ich dadurch die Wirkungsweise von diesem systemischen Rassismus auf einer ganz persönlichen Ebene nachverfolgen konnte und mir das ganz viel gesagt hat über meine eigene Position in dieser Gesellschaft.
Ines hat zwei Väter, einen Kindheitsvater, wie du sagst. Ich hätte jetzt sonst Adoptivvater gesagt.
Genau, Adoptivvater.
Weil ich adoptierte, warst du wie alt?
Da war ich 3 Jahre alt.
Aha. Und du hast einen leiblichen, einen biologischen Vater. Und wir haben schon so ein bisschen über deine Kindheit gesprochen und dieses, dass Kinder das zum Beispiel erstmal gar nicht in Frage stellen, finde ich immer wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn jemand anders aussieht, anders ist. Kinder stellen auch nicht in Frage, wenn zwei Frauen, zwei Männer zusammen sind. Das ist einfach normal. So wie Kinder aufwachsen, ist es so, ne? Und dann aber dieses, was dann von außen kommt, je älter die Bezugsperson oder die Menschen drumherum werden, desto größer wird das Problem irgendwie.
Genau.
Und bei dir zu Hause war es so, was ich auch sehr eindrücklich fand im Film, dass zum Beispiel zu Hause ganz oft Zimmertüren abgeschlossen waren. Mhm. Und du mit deinem Bruder, mit einem Dietrich aber mal eine Tür aufgemacht haben, Wohnzimmer war das, glaube ich, und ja. So aus, wie Kinder halt sind, ich habe zu Hause Schokolade und Süßigkeiten gesucht, ihr habt auch in den Schubladen rumgekramt und dann hast du Unterlagen gefunden.
Ja, ich vermute mal, dass es schon irgendwie auch so ein intuitives Suchen, dass es Geheimnisse gab, die entdeckt werden oder aufgedeckt werden müssen. Mhm. Mein Bruder hat, der war eben 2,5 Jahre älter, der hat dann eben irgendwann diesen Dietrich besorgt und hatte mich dazu eingeladen, mit auf Tour zu gehen. Wobei ich sagen musste, wir hatten das schon öfter gemacht. Also wir haben dann ferngesehen und so weiter und so fort. Die Dinge gemacht, die wir, zu denen wir keinen Zugang hatten. Und irgendwann hat er eben diesen Ordner gefunden und hat ihn mir gezeigt und hat dann in so einem Nebensatz gesagt, guck mal, da steht was über deinen Vater. Ja, und dann habe ich mir das durchgelesen und da stand dann der Name meines Vaters, Lucien Croix Johnson, drin. Und ja, ein Vaterschaftstest, mhm, der gemacht wurde. Und viele andere sehr ordentlich abgeheftete Unterlagen. Und dann stand da eben auch das Wort Togo. Und für mich war das erstmal eine völlige Überforderung. Also ich habe überhaupt nicht, keine Ahnung, ich habe das irgendwie von mir abgespalten. Ich habe das so wahrgenommen, dass dort in dem Papier behauptet wird, dass das mein Vater sein soll. Und ich glaube, ich habe einfach irgendwie versucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und der für mich naheliegendste Weg war erstmal so ein bisschen ja, darüber zu lachen und auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen hysterisch zu lachen. Wir mussten dann irgendwann die Zimmer wieder abschließen und ich habe dann meinen Bruder gebeten, meinen Eltern nichts zu sagen, weil ich mir irgendwie sofort vorgenommen hatte, dass ich das für mich behalten will. Und
warum?
Ich weiß nicht, das kann ich nicht sagen. Also jedes Kind, jeder Mensch reagiert anders. Ich habe seltsamerweise so reagiert.
Wie alt warst du da?
Ich war ungefähr 11. Mhm. Also 11 bis 12, irgendwie sowas. Und ich glaube, es war, also heutzutage würde ich sagen, irgendeine Form von Ermächtigung meiner selbst, die ich mir geben wollte. Ihr habt mir nicht die Wahrheit gesagt, also sage ich euch auch nicht die Wahrheit. Und das Geheimnis dann für mich zu behalten, hat mir irgendwie eine Form von Stärke gegeben. Mhm. Ich habe keine Ahnung.
Aber du musst doch in diesem Moment so wahnsinnig viele Fragen gehabt haben.
Mein größtes Problem war ehrlich gesagt, dass ich erstmal verdauen musste, dass mein Vater ein Afrikaner ist, weil ich eben genauso die ganze Ablehnung, die ich im Umfeld, also jetzt gar nicht zu Hause, weil da wurde es ja überhaupt gar nicht thematisiert, sondern in der Schule, auf der Straße und so weiter, die ich da wahrgenommen habe oder die ich erlebt habe, die habe ich natürlich auch verstanden als eine Ablehnung gegenüber einer bestimmten Hautfarbe und vor allen Dingen eben auch afrikanischen Menschen.
Und die hast du dann selbst so angenommen,
genau,
dass du quasi, sodass ich ihn auch abgelehnt hast dann erst?
Ja, ich habe erstmal fand ich das, habe ich wirklich gedacht, muss es tatsächlich ein Afrikaner sein? Kann es nicht ein Italiener oder weiß ich was sein? So weit ging eben meine eigene Ablehnung oder das, auch das Internalisieren. Also das ist eben auch das Perfide an Rassismus, dass das eben alles auf so einer schleichenden und kriechenden Art und Weise durchdringt. Und es ist unheimlich schwer, sich dessen gewahr zu werden und zu verstehen, warum habe ich gerade da eine Abneigung oder warum reagiere ich auf eine bestimmte Art und Weise emotional und so weiter und so fort. Also den Inhalt diesen Orders, der hat natürlich mein Leben verändert und ich habe ab dann beschlossen, dass ich jetzt mein Leben selber in die Hand nehme und alles selber entscheide und niemand mehr einbeziehe. Und das habe ich dann auch sehr, sehr stark durchgezogen.
Also bist du dadurch eigentlich zu einer Einzelkämpferin geworden?
Ja, sehr lange bin ich das geworden. Auch in einer Art und Weise, die mir nicht gut getan hat. Es war tatsächlich so, dass ich sehr lange sehr, also wirklich so eine Einzelkämpferin war, auch sehr misstrauisch war und mich eben wirklich nur auf mich selber verlassen habe und einfach akzeptiert habe, dass ich was bin, was die Mehrheit der Gesellschaft ablehnt.
Mhm. Naja, weil du einfach so einen riesigen Vertrauensbruch erfahren hast. Und dann finde ich es ja ganz logisch, dass man dann denkt, die einzige Person, der ich vertrauen kann, das bin ich. Ja. Weil ich weiß, dass ich mich selbst nicht belüge.
Genau.
Im besten Falle. Mhm. Du hast ja dann quasi ganz viele Sachen auch erst bei der Recherche oder bei der Arbeit zu deinem Film erfahren, was die Beziehung zwischen deinem biologischen Vater und deiner Mutter anging. Wo die sich überhaupt getroffen haben, wir haben das schon angesprochen, an der Hochschule in Bernau. Was wusstest du als Kind zu diesem Zeitpunkt? Was hast du daraus gefunden? Was hast du jetzt eigentlich erst als längst erwachsene Frau quasi über deine Entstehungsgeschichte erfahren?
Ja, also ich wusste, dass meine Mutter in Bernau an dieser Hochschule gearbeitet hat, Hochschule für Gewerkschaften, Fritz Heckert hieß die. Ich wusste auch, dass meine Mutter manchmal dorthin gefahren ist, auch später noch, als ich irgendwie so 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt war. Und sie hat mich und oft auch meinen Bruder mitgenommen. Und ich wusste, dass es da zum Beispiel auch eine Frau gab, die 2 schwarze Kinder hatte. Und für mich hatte das einfach nur, ich habe das so abgelegt als besondere Momente, konnte aber nicht sagen, warum ich das als besondere Momente empfunden habe. Und dann gab es eben so bestimmte indirekte, wie soll ich das nennen, Symptome oder so, wo ich mich manchmal gewundert habe, was meine Mutter mir erzählt, die Dinge, die ich nicht einordnen konnte. Und dazu gehörte eben zum Beispiel, dass sie mir immer mal wieder von Lumumba erzählt hat, dem Präsidenten in Kongo und damaligen Präsidenten, der ermordet wurde und mir dann erzählt hat von diesem Moment, als er umgebracht wurde und wie die afrikanischen Studenten an der Hochschule, an der sie gearbeitet hat, darauf reagiert haben. Und ich habe mich immer als erstes gewundert, was für ein komischer Name, Lumumba. Und als zweites habe ich mich gewundert, warum erzählt sie mir das?
Und meinst du, das waren immer so ein bisschen versteckte Hinweise oder dass sie es dir sagen wollte, was eigentlich hinter deiner Geschichte steckt? Oder
ich kann
und
das
sie nicht getraut hat?
Oder? Nee, das, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das wie so, wenn Wasser sich seinen Weg bahnt, so dass bestimmte Wahrheiten sich auch einfach ihren Weg bahnen wollen und dann, wenn sie es nicht können, irgendwelche Stellvertreterwege finden.
Aber so richtig Bahn gebrochen hat sich das Wasser nicht. Du musstest es ja, so wie du dann warst, später als erwachsene Frau, diese Selbstermächtigung, die du hast, du hast es halt selbst in die Hand genommen, was eigentlich immer nur so unterschwellig, für mich ist das kaum aushaltbar, dass es so unterschwellig immer da ist, so ein komisches Gefühl, einfach nicht zu wissen, was ist denn eigentlich, bitte, redet doch mal einer mit mir. Und du hast es dann selbst in die Hand genommen und bist ja auf die Suche, weil du den Namen deines biologischen Vaters hattest, auf die Suche gegangen und nach Togo. Wie alt warst du da? Wie hast du es angestellt?
Also ich hatte eben, als ich diesen Ordner gefunden hatte, habe ich mir den Namen gemerkt und eben das Land Togo.
Musstest du erstmal irgendwie im Buch, im Atlas nachgucken?
Genau, ich musste erstmal nachgucken, was ist das für ein Land, wo liegt das? Und dann hatte damals aber sofort beschlossen, irgendwann fahre ich dahin und gucke mir das Land mal an. Und vielleicht gucke ich auch mal nach meinem Vater. Ich bin 87 aus der DDR weggegangen und habe ab dann eigentlich vorgehabt, irgendwann nach Togo zu fahren und hatte mir dann einen Reiseführer gekauft. Also damals gab es noch nicht mal einen eigenen Reiseführer nur für das Land Togo, sondern nur so einen Sammelbegriff Westafrika.
Achso, wollte ich gerade sagen.
Genau.
Nur der Kontinent. Oder
so
was?
Ungefähr. Mhm. Ja. Und habe irgendwann einen Flug gebucht und bin da hingeflogen. Ja, war halt so ein bisschen so eine Geschichte wie in einem Märchen, also oder wie in einem super kitschigen amerikanischen Film, dass ich in diesem Hotel dort abgestiegen bin und dort mein Gepäck war irgendwie verloren gegangen unterwegs bei Air France und ich war da so wirklich pur, nur ich, kannte niemand. Zu dem Zeitpunkt konnte ich so ein kleines bisschen Französisch. Bin aber da auf so ein paar Jungs gestoßen, die irgendwie zum Hotel gehörten und die sich irgendwie gleich so, keine Ahnung, die haben Fragen gestellt, warum ich hier bin und wieso ich alleine hier bin und so weiter und so fort.
Und flirten.
Ja, na klar. Und ich habe erstmal Schiss gekriegt und habe irgendwie gesagt, keine Ahnung, ich warte auf meine Freunde, die kommen noch. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, was für ein Schwachsinn, ich bin hier, weil ich meine Familie finden will und eventuell sogar meinen Vater. Und habe dann den Namen irgendwann gesagt. Und das war halt schon ein unglaublicher Moment, weil ich habe den Namen einmal gesagt, eigentlich mit dem Gedanken, okay, Johnson ist ein Name, wie den wahrscheinlich wirklich, also ich vermute mal, dass es wirklich Millionen Johnsons gibt. Und da aber dann auf einmal plötzlich Schweigen einkehrte und die angefangen haben zu lachen. Und dann einer von denen meinte, warte mal einen Moment, und in der Küche verschwunden ist und mit einer Zeitung zurückkam und meinte, hier, dein Onkel ist gerade gestorben. Und das war dann irgendwie der Gesundheitsminister, der eben gerade, was weiß ich, 3 Tage vorher gestorben war und der auch Johnson hieß. Und ich habe gedacht, was soll das denn?
Wollt ihr nicht veräppeln?
Genau, was habe ich denn damit zu tun? Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war eben tatsächlich meine Familie. Mhm. Und auch, also der Gesundheitsminister war natürlich ein entfernterer Verwandter, oder was heißt natürlich, aber er war ein entfernterer Verwandter. Aber es war die Familie. Und dann ging das alles irgendwie ganz schnell. Die Jungs haben dann irgendwie gesagt, ich habe eine alte Tante, die kennt das Familienoberhaupt von den Johnsons, die kann dich da hinbringen. Das hat dann stattgefunden und dann gab es irgendwie so ein legendäres Treffen mit diesem 91-jährigen, wunderschönen alten Mann, der...
Wie muss man sich so ein Familienoberhaupt der Familie Johnson vorstellen?
Das ist sehr, sehr gediegen.
Saß er auf
sehr,
dem Thron? Irgendwie?
Nee, nicht, nee, nee. Nee, der war, der ist Arzt. In der Familie gibt es sehr viele Ärzte. Und der war in seiner Praxis, also das war so eine kleine Klinik. Und hat schon lange nicht mehr praktiziert, aber war dort immer noch und hat so alles supervisiert oder so. Und seine Söhne haben dort gearbeitet. Also der hat erstmal ganz viele Fragen gestellt. Wer meine Mutter war, wo ich aufgewachsen bin, was ich über meinen Vater weiß und so weiter und so weiter.
Und konnte er sofort was damit anfangen?
Der hat einfach nur so ganz ruhig irgendwelche Fragen gestellt und ich bin irgendwie die ganze Zeit nur im Boden versunken und habe versucht zu antworten, was ich antworten kann. Und irgendwann hat er dann noch einen Sohn geholt, der irgendwie perfekt Deutsch sprach und der dann übersetzt hat. Also er hat ganz lange gar nichts gesagt, sondern immer nur so Fragen gestellt. Und ganz zum Schluss hat er dann gesagt, ja, das ist ein sehr guter Schritt, den du da gemacht hast oder den sie da gemacht haben. Willkommen in der Familie Johnson. Ich habe letzte Woche mit deinem Vater telefoniert. Es geht ihm gut. Er ist in Mülheim an der Ruhr.
Und du bist nach Togo geflogen. Ja. Wie ging es dann weiter?
Ich bin dann von diesem Familienoberhaupt zu einem Onkel gebracht worden, von dem mir gesagt wurde, dass er eng befreundet ist, also ein Cousin von meinem Vater und außerdem aber eben auch einen engen Kontakt zu meinem Vater pflegt. Dort gab es auch wieder sehr viel Prozedere mit Fragen und so weiter und so fort. Und irgendwann hat dann dieser Onkel zu mir gesagt, okay, jetzt rufen wir mal deinen Vater an.
Gott.
Und mein Problem war, dass ich die ganze Zeit eigentlich immer noch, ich war so ein bisschen schockfrozen und hab die ganze Zeit...
Über was für einen Zeitraum sprechen wir da eigentlich?
Alles innerhalb eines Tages.
Um Gottes Willen. Ja.
Und vor allen Dingen eben dem ersten Tag, an dem ich je in einem afrikanischen Land war.
Oh Gott.
Und mein Problem war, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist alles ein großer Irrtum, gleich fliegt's auf. Weil ich habe immer nur gedacht, das kann nicht so einfach sein. Das kann nicht sein.
Das wirkt so, genau. Du kommst da an, wirst quasi von den Jungs im Hotel und zack, du kommst hier, frag mal den und dann.
Genau.
Ja.
Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass sowas gehen wirklich real sein kann. Jedenfalls stieg bei mir die Spannung wieder ganz fürchterlich, weil ich eben gedacht habe, okay, jetzt ist der Moment, wo es sich aufklärt. Und ich werde dann als die große Betrügerin dastehen. Dann hat er meinen Vater angerufen, die haben sich eine Weile auf Französisch unterhalten. Und irgendwann hat er dann, aber auch so, als wäre ich gar nicht da.
Die haben so gesagt, und das ist eine Irre. Die denkt, die ist deine Tochter. Oder was haben sie
mal gesagt? Die haben sich über Politik, über das Wetter, über weiß ich was, die Familie und so weiter unterhalten. Gar nicht über mich.
Mhm.
Und dann irgendwann hat dieser Onkel halt gesagt, ach übrigens, und dann sprach er auf einmal Deutsch. Der war Rektor von der Universität und sprach sehr gut Deutsch. Und meinte, übrigens, hier ist eine junge Dame, die möchte dich gerne sprechen.
Was für eine Anmoderation.
Ja, genau. Das fand ich halt auch ganz, ganz unangenehm, dass er mir das überlassen hat. Und naja, jedenfalls war es dann so, dass ich dann eben zum ersten Mal mit meinem Vater gesprochen habe und gesagt habe, hallo, hier ist Ines. Und er sehr höflich, ja, guten Tag, es ist mir eine Freude. Mit wem spreche ich bitte? Welche Ines? Und ich dann gedacht habe, seht ihr, das ist ein Irrtum. Und dann gesagt, ja, Ines aus, was habe ich gesagt? Ich glaube aus der DDR. Genau. Und dann war eine Weile Pause am Telefon und dann hat er gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, welche Ines? Oder irgendwie sowas. Er hat irgendwie so gesagt, Entschuldigung, welche Ines? Und
ich kenne da mehrere.
Und dann, und für mich, also meine Luft wurde immer enger und für mich war das wirklich ein unglaublich schwieriger Moment. Und ich habe dann irgendwann all meinen Mut zusammengenommen und habe dann so gesagt, Ina ist die Tochter von Sigrid. Und dann kam aber nochmal eine Nachfrage. Es tut mir sehr leid, aber welche Sigrid? Und dann habe ich irgendwie gerade noch so rausstoßen können, Sigrid aus Leipzig. Und da war wieder eine Weile Ruhe und dann hat er die erlösenden Sätze gesagt und hat gesagt, aber dann bist du ja meine Tochter. Und ja, und dann hat er sofort ganz viele Fragen gestellt. Und unter anderem hat er eben auch die Frage gestellt, wo meine Mutter jetzt ist. Und dann habe ich, und das hat mich dann komplett überfordert, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange tot war. Und das wollte ich ihm, konnte ich ihm nicht da so am Telefon sagen. Und dann habe ich den Telefonhörer zugehalten, habe mit meinem Onkel gesprochen und habe gesagt, das überfordert mich jetzt hier gerade, ich kann darauf nicht antworten, kannst du das übernehmen? Und dann hat er das super elegant gelöst, indem er gesagt hat, so, soweit erstmal und wir bleiben in Kontakt und ich kümmere mich um Ines.
Das gibt's doch nicht.
So war das dann.
Wie war dann das erste Treffen mit deinem Vater?
Das war sehr schön insofern, dass es sehr unproblematisch war. Ich bin halt dann irgendwann nach Mülheim in der Ruhe. Also wir hatten schon Kontakt, während ich in Togo war, es gab halt dann ganz viele Verwandte, die aufgekreuzt sind oder die mich besucht haben. Und es gab vor allen Dingen eine Tante, die mir angeboten hat, bei ihr zu Hause zu wohnen, was ich dann auch gemacht habe und bin dann tatsächlich irgendwie so 6 Wochen geblieben. Auch um das Land einfach kennenzulernen. Und dann habe ich halt immer mehr Verwandte auch kennengelernt. Und in der Zeit hat mein Vater immer wieder angerufen und hat gefragt, wie es mir geht und ob ich den schon gesehen habe und die schon getroffen habe und da noch die Tante und unbedingt muss ich noch nach Benin und
so weiter. Hast du einen groben Überblick, wie viele Tanten du eigentlich hast?
Und nee, das kann ich nicht so sagen. Also zumal das auch in Westafrika, also die Verwandtschaftsverhältnisse werden anders genannt. Und hier würde man ganz oft irgendwie Großtante und Großcousin und sowas alles sagen. Und da ist es so, das sind einfach alles Tanten und Onkel. Und je nachdem, was man dazu für ein Verhältnis hat, ist dann, das beschreibt dann die eigentliche Beziehung. Und es gibt nie so eine ganz genaue Zahl, aber ich würde sagen, es sind nicht unter 2000 Leuten.
Oh. Aber dir ging es ja in erster Linie um den einen.
Ja, genau.
Um deinen Vater.
Also, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Also ich bin eigentlich mit der Erwartung dahin gefahren, dass ich was über das Land erfahre, dass ich in einem guten Falle Mitglieder der Familie treffe und in dem allerbesten Falle meinen Vater treffe, wobei dann ja immer noch lange nicht klar war, ob er mich wirklich auch akzeptieren würde und wie er sich verhält mir gegenüber.
Aber als du ihn dann das erste Mal getroffen hast, was war das für ein Gefühl?
Also wenn ich das Gefühl einfach nur ganz kurz beschreiben soll, dann war es tatsächlich eine Form von nach Hause kommen, was mit seiner Person zu tun hatte. Also es war so, dass ich an seinem Haus da geklingelt habe und er kam raus und hat mich irgendwie so angelacht und einmal von oben bis unten angeguckt und hat die Arme aufgemacht und hat mich in die Arme genommen. Und das war schon mit einem Gefühl von nach Hause kommen verbunden. Und dann war es so, er hatte eine neue Lebenspartnerin. Das war so ein bisschen schwieriges Verhältnis sofort zu mir. Und er muss das wohl irgendwie geahnt haben. Jedenfalls hat er gesagt, lass uns in mein Lieblingscafé in Düsseldorf fahren und dort erzähle ich dir mein Leben. Und so war das dann auch. Also er hat dann wirklich chronologisch sein Leben erzählt und eben auch über meine Mutter erzählt und über die Zeit von ihm als Student, dann die spätere Zeit mit anderen. Also er hat ja noch mehr Kinder, es sind insgesamt 10 Geschwister. Ja. Und von denen allen hat er mir erzählt und so weiter und so fort.
Jetzt ist dein Vater Lucien schon tot, deine Mutter ist auch schon lange tot.
Ja.
Wann war für dich denn der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich mache jetzt aus dieser Geschichte einen Film?
Es gab den nicht wirklich, sondern ich musste mich dabei selber so ein bisschen austricksen. Ich glaube, ich habe das für mich selber gebraucht, also weil es auch für mich nicht einfach war, darüber zu sprechen. Und für mich war es auf alle Fälle so, dass diese ganze Sache mit meinem Kindheitsvater formulieren zu können und ihm diese Fragen, die ich so lange nicht gestellt habe, dann stellen zu können und auch bestimmte Sachen benennen zu können, wie ich sie erlebt habe damals, waren für mich auf alle Fälle sehr heilsam. Mhm. Ich kann da nicht für Armin sprechen. Für ihn war es unglaublich schwer, sich auf dieses Gespräch einzulassen. Und auch im Nachhinein war es noch sehr schwer für ihn und ist es auch immer noch. Auch der Fakt, dass ich jetzt hier sitze und über unsere Geschichte in der Öffentlichkeit rede, ist eine ganz schwierige Situation auch weiterhin für ihn. Ich kann nur hoffen, dass es für ihn auch irgendeine Form von, wie du sagst, therapeutischen Effekt hat. Das kann ich aber ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich kann nur, also von meinem eigenen Verständnis würde ich denken, dass es immer gut ist, mit solchen sehr vergrabenen Traumata immer irgendwann umzugehen.
Vielen Dank, Ines, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und heute hier zu Gast warst.
Ja, sehr gerne.
Becoming Black heißt der Film von Ines und der feiert am 10. September beim Frauenfilmfestival in Köln Premiere, falls Sie da gerade rumschwirren. Oder aber Sie gucken den Film im Fernsehen. Anfang Oktober kommt er im ZDF im kleinen Fernsehspiel. Und mehr solche langen und kurzen Geschichten, wie Sie eben jetzt hier die Geschichte von Ines gehört haben, bekommen Sie ja jede Woche im Plus1-Podcast jeden Freitag. Und Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und da können Sie uns am besten auch abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge. Also meine Freundin Miley habe ich heute eingeladen, weil du eine ganz tolle, starke Frau bist.
Och, danke.
Und das aber, glaube ich, manchmal auch vergisst.
Och.
Findest du nicht?
Dankeschön.
Die muss man das immer mal sagen.
Das tut mir sehr gut, dass du mir das sagst. Ja, das kann gut sein.
Also ich meine, allein, dass du heute hier bist und schon über den Tod von deinem Vater gesprochen hast. Wir haben da kleine Parallelen, die wir letztens auch schon am Badesee irgendwie so ausdiskutiert haben. Wie absurd zum Beispiel das die Bestattungsindustrie ist.
Ja.
Zum Beispiel, ich habe beim Tod meiner Mutter festgestellt, dass alle Urnen, die es auf der ganzen Welt gibt, dass die alle hässlich sind.
Und ich habe auch viele hässliche Sachen gesehen. Das stimmt.
Und du hast mir, das musst du uns jetzt bitte allen erzählen, so eine kleine Erfahrung gemacht über die Digitalisierung in der Bestattungsbranche.
Ja. Also es ist ja so, Leute sterben ja immer, aber in der eigenen Familie passiert das ja dann irgendwann zum ersten Mal und natürlich hatte ich überhaupt keine Erfahrung damit, wie sowas funktioniert. Und ich hatte dann zum Glück einen Freund, der mir ein Bestattungsinstitut empfohlen hat. Das war auch wirklich, die waren sehr, sehr nett, sehr freundlich, zurückhaltend, also alles, was man sich wünscht. Aber es war völlig absurd, weil du sitzt dann da in so einem Raum und dann hat die Bestatterin ein iPad in der Hand und hat das iPad mit dem Fernseher verbunden über AirPlay. Und dann hat sie auf dem iPad eine App des Bestattungsinstituts und da kannst du dich tatsächlich durch die Särge swipen. Also du kannst, sie tippt dann da drauf rum und dann kommt sie ins Menü Särge und dann swipest du da durch.
Also sagst du, ah hier Eiche rustikal gefällt mir nicht, links.
Genau.
Was
Lärche.
Lärche rechts.
Und dann steht da auch schon der Preis unten dabei. Also es ist wie in so einem Möbelkatalog.
Ja. Konnte man da nicht auch so in einem 3D-Modell noch gucken und da simulieren, wie denn das Blumengesteck vielleicht auch noch auf dem Eiche rustikal aussieht oder
ja,
so?
Ja, nee, da haben wir neulich drüber gesprochen, dass das noch die Weiterentwicklung wäre.
Ach, das war unsere Idee.
Das war unsere Idee. Nee, tatsächlich, es gab verschiedene Menüs. Also du konntest dann wirklich auch diese Blumengestecke angucken. Mhm. Du konntest Kreuze angucken. Tatsächlich auch, welche Bettdecke im Sarg liegt.
Ja.
Also du musst dann auch noch auswählen, welche im Sarg, also ne, alles sehr würdevoll und so, aber also du swipest dich dann da halt so einfach durch, aber dass man das tatsächlich 3D nochmal alles zusammensetzt, wie dann der ausgesuchte Sarg mit dem ausgesuchten Blumengesteck aussieht, das fehlt noch.
Also swipen für den Lieblingssarg, war das in dem Moment für dich irgendwie komisch, merkwürdig? Also ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber es hat irgendwie so was Klinisches, so was Technisches, dass dann da das so an die Wand projiziert wird, also der Sarg, wo dann dein Vater drin bestattet wird. Oder war das für dich so, das erleichtert es, dass es jetzt alles so schnell geht mit Wischen und dann ist es auch schnell vorbei? Oder wie hat sich das angefühlt?
Also für mich war das alles schon überfordernd, aber einfach, weil es alles so schnell ging. Also mein Vater war ja lange krank und klar denkt man dann schon mal drüber nach, irgendwann wird er beerdigt und wie das wohl wird. Und dann denkt man so ganz romantisch, da suche ich dann den besten Song aus und das schönste Bild und alles. Und dann ist das so, dann sitzt du beim Bestatter und dann sagen die, am besten entscheide noch heute, wie er bestattet werden soll, wo, welches Lied, welches Instrument und am besten gestern. So. Und dann sitzt du da, bist völlig überfordert. überfordert, musste das erstmal alles verarbeiten. Und also es hat mich schon überfordert, aber tatsächlich so Kleinigkeiten wie diese App, die haben mir dann eher geholfen, weil ich das dann irgendwie so lustig fand, dass das halt so funktioniert.
Weil man dann vielleicht auch so eine Distanz dann auch, wenn man das so beobachtet wie so einen komischen Film oder
ja,
so.
Ja, genau. Es ist so, also es ist halt ganz anders, als man sich das vorgestellt hat.
Ich habe ja deinen Vater auch nicht kennengelernt und die Hörerinnen und Hörer kennen ihn auch nicht. Aber wie hätte er reagiert, wenn er da mit so einem Tablet gesessen hätte?
Ja, sehr trocken und humorvoll, denke ich mal.
Das war heute aber wieder ein richtiger Ritt durch die kleinen und großen Gefühle, muss ich sagen. Familie, Gefühle, ja, Leben und Tod haben wir besprochen, was das alles so mit sich bringt. Und wir sind fast am Ende, Miley. Ich würde mich freuen, wenn Sie Plus Eins als Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und Miley, voll schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wollen wir zum Schluss noch mal eine Karte ziehen?
Ja,
aus dem
gerne.
Kartenspiel Bin ich normal? Ich halte dir einfach. Oh, manche sind jetzt. Ich habe nicht gut gemischt. Manche sind auch so, dass man sie sieht. Ach, ich bin auch kein Kartenspielprofi. Komm, zieh noch mal eine raus aus dem Stapel.
Das sind so provokative Fragen, ne? So
ein bisschen. Nee, gar
nicht. Zu meiner, also hier steht drauf: Zu meiner Verwunderung habe ich oft Lust, Fremde auf der Straße anzumachen.
Sexuell?
Ja, wahrscheinlich sexuell.
Trifft das auf dich zu?
Gar nicht.
Warum?
Warum habe ich keine Lust, Leute auf der Straße anzumachen?
Wenn du irgendwie jemanden siehst, wo du denkst, da springt was über, ein Funke oder so? Nee?
Ja, nee, ich glaube in dem Fall, ich würde mich das nicht trauen, glaube ich. Also abgesehen davon, dass ich jetzt auch wirklich nicht so Lust drauf hätte. Ich meine, wie ist es bei dir? Darf man hier zurückfragen?
Nein. Schön, dass du da warst, Miley. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, bin ich normal? Nein, Quatsch. Ich hätte schon Lust, aber ich würde mich auch nicht trauen. Das glaube ich, ist der Unterschied. Ja. Fremde Leute auf der Straße anzumachen.
Man, also so im Club oder so, da ist es ja so ein Umfeld, wo Leute vielleicht auch damit rechnen. Aber wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden anmache?
Ja, kommt drauf an, wie, ne?
Und wer.
Und wer. Hallo. Ja, also deswegen können wir diese Frage, bin ich normal, können wir wahrscheinlich nicht abschließend klären. Das müssen Sie jetzt entscheiden, wie normal wir sind und wie normal Sie sind. Wir sind auf jeden Fall schön, dass Sie zugehört haben. Plus Eins gibt es auch nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche bin ich schon wieder da. Ich weiß es nicht ganz genau. Miley, du bist nächste Woche nicht da, also nicht hier.
Nee.
Aber ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Es war sehr schön.
Tschüss.
Tschüss. Irgendwas auf dem Ohr.
Ja, irgendwas höre ich auch. Ich dachte, das sind die Stimmen in meinem Kopf.